Moin, mein Name ist Joachim Telgenbüscher. Ich beschäftige mich schon mein halbes Leben mit unserer Vergangenheit, während meines Studiums, bei meiner Arbeit als Geschichtsjournalist und ich bin immer noch fasziniert von Geschichte. Und das, was ich davon mitnehme, das ist eine völlig veränderte, eine verbesserte Wahrnehmung unserer Gegenwart. Weil ich bin überzeugt, um wirklich zu durchdringen, was heute in der Welt passiert und vor allem, warum es passiert, dafür müssen wir wissen, was bisher geschah. Soweit, so gut. Ich mache das hier natürlich nicht alleine. Zum Glück, mit dabei ist der Historiker, Journalist, Blogger, Autor und französischer Ritter, hat er mir verraten, Nils Winkmar.
Ja, hallo Joachim, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir hier heute endlich starten. In was bisher geschah, Geschichte hat mich auch fest im Griff, seit ich den Erzählungen vom Krieg meiner Großeltern gelauscht habe. Und dann habe ich studiert, so wie du, und Bücher geschrieben über Geschichte. Und deswegen schaue ich immer viel in den Rückspiegel, um zu verstehen, wie haben die Leute damals ihre Probleme gelöst, die gewaltig waren, wie haben sie trotzdem einen Ausweg gefunden, haben auch damals früher schon immer dran gedacht, wie wird man sich einmal an uns erinnern. Und das ist, finde ich, eine ganz wichtige Perspektive. Und ich freue mich, dass wir hier heute loslegen.
Ein Minimum an Jahreszahlen, ein Maximum an Erkenntnisgewinn. Das haben wir uns vorgenommen und das gilt natürlich auch für die erste Folge. Nils, ich habe vor kurzem ein Buch des Historikers Ulrich Herbert gelesen. Den kennst du bestimmt.
Ja, ist einer unserer großen Zeithistoriker.
Ja, und dieses Buch, das ist ein Klassiker der jüngeren Geschichtsschreibung in Deutschland. Das hat mich nicht mehr losgelassen und leider nicht im positiven Sinne, weil es mich so gut unterhalten hat, sondern weil es mich zutiefst erschüttert hat. Und in diesem Buch geht es um einen Mann, von dem die meisten vielleicht noch nie gehört haben, Dr. Werner Best. Denken viele vielleicht sofort an die Zahnbürste, damit hat es nichts zu tun, sondern Dr. Werner Best war ein Nationalsozialist, ein Nazi. Allerdings ein Nazi der anderen Art. Er war der Theoretiker und Jurist der Nationalsozialisten. Einer, der selbst nie den Abzug gedrückt hat, sondern die Verbrechen geplant und vor allem gerechtfertigt hat. Und aus seiner Geschichte, da kann man sehr gut lernen, wie es dazu kommen kann, wie ein intelligenter, begabter Mann aus der Mitte der Gesellschaft zu einem Massenmörder wird. Zu einem Mann, der ideologisch zu 100% hinter dem steht, was er tut. Und das ist eben ein grausames Verbrechen. Daran hat er sich beteiligt und hat sich dabei stets im Recht gefühlt.
Keine andere Epoche hat solche Auswirkungen noch auf unsere Gegenwart wie die Zeit des Nationalsozialismus. Ob es um die Hilfen für die Ukraine geht, um den Konflikt im Nahost, immer bewerten wir das auch mit einem Hinblick auf das, was damals geschah. Aber das gilt auch im persönlichen Kreis oder im Familienkreis. Was haben meine Vorfahren damals gemacht oder wie würde ich mich verhalten in so einer Situation? Und über allem steht natürlich die Frage, wie war das möglich? Ja, wie war es möglich, dass ein solch kultiviertes, zivilisiertes Volk, wie das Deutsche Reich damals bewohnt hat, zu solchen Verbrechen fähig war? Und das ist eine der großen Fragen, denen sich die Geschichte immer wieder stellen muss.
Und das ist auch das Thema der ersten zwei Folgen unseres Podcasts. Wir erzählen nämlich vom Leben eines Mannes, der erstmal aus ganz normalen Verhältnissen stammte, der aber dann die Ideologie der Nazis bis zum letzten Schritt verfolgt hat und zu einem der wichtigsten Komplizen des größten Verbrechens des letzten Jahrhunderts, wenn nicht sogar über die Jahrhunderte hinaus, geworden ist. Und wenn wir seine Zeit und sein Leben verstehen, dann verstehen wir besser, wie es dazu kommen konnte. Ich bin Joachim Telgenbüscher.
Ich bin Nils Winkmar.
Und das ist, was bisher geschah von Wondery. Dr. Werner Best ist Nationalsozialist der gefährlichsten Art. Kein pöbelnder Hooligan, sondern hochintelligent, aus gutem Hause und ein echter Ideologe. Er ist einer derjenigen, der die pseudo-legale Rechtfertigung der Nazis entworfen hat. Ein Massenmörder, der wie viele andere leider fast ungestraft davongekommen ist. Das ist die erste Folge. Nils, als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, da habe ich auch bei der Google-Bildersuche nach Fotos aus der Zeit um die Jahrhundertwende gesucht. Und zwar konkret nach prominenten Deutschen, die damals Kinder waren. Und ich habe geschaut, ob sie Matrosenanzüge getragen haben. Ich habe auch ein paar gefunden.
War damals auch das Symbol bis in der behüteten Kindheit. Man stattet die Kinder aus für den Fototermin. Damals hat man sich ja zurecht gemacht, noch um zum Fotografen zu gehen. Und wer auf sein Kind Acht geben konnte und stolz war auf sein Kind, steckte es, so ist es, ein Junge war natürlich, in den Matrosenanzug. Ein Symbol für ja eine bürgerliche, auf jeden Fall bürgerliche Ambition. Aus dem Kind soll man was werden.
Ja, und das war sogar ein Symbol, ein politisches Symbol. Dazu komme ich gleich nochmal. Ja. Willy Brandt hat einen getragen, einen Matrosenanzug. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg auch Helmut Schmidt. Aber auch eines dieser Kinder im Matrosenanzug war Karl Rudolf Werner Best. Geboren am 10. Juli 1903 im hessischen Darmstadt. Ein sehr kluger Junge, sehr aufgeweckt, sehr begabt, auch empfindsam nach allem, was man weiß, aber sehr bemüht, das nicht so rauszulassen, sich so ein bisschen eine Schale der Härte und der sozusagen der Sachlichkeit zuzulegen. Das passte ja auch in die Zeit. Werner war so der Typ Klassenprimus, Typ Streber. So, also wirklich gute Noten, kann man jetzt sagen, da waren seine Eltern bestimmt stolz auf ihn. Weiß ich nicht genau, waren sie bestimmt auch, aber sie haben das auch erwartet. Also in dieser Familie, in der Familie Best, der Vater war ein leitender Beamter bei der Post, die Mutter war Tochter eines Bürgermeisters, da waren die Ideale Dienst für Volk und Staat, strenge Pflichterfüllung und spartanisch einfache Lebenshaltung.
Ich glaube, in diesem Geiste sind damals die allermeisten Familien, haben die allermeisten funktioniert. Das war so ein bisschen die Software für das Bürgertum im Kaiserreich. Mhm. Du hast richtig gesagt, wenn man eben so ein bisschen aus der Provinz kam und aber was Höheres auch für die Kinder im Sinn hatte.
Trotzdem war diese Kindheit idyllisch. Also es gibt so einige Notizen von Werner Best aus späterer Zeit. Da erinnerte er sich zurück und das liest sich wirklich idyllisch. Also Waldspaziergänge, Besuche im Kindertheater, Urlaub bei Oma und Opa und Schlittenfahrten, wenn es kalt war. Also in dem Sinne überhaupt nicht traumatisch, diese Kindheit.
Das ist ja auch sehr wichtig, weil wir ja immer die Tendenz haben, ist ja auch normal, wenn sich jemand so entwickelt wie er und echter Massenmörder und Schreibtischtäter wird, die Ursachen dafür in einer unglücklichen Kindheit zu suchen. Das ist uns in Fleisch und Blut übergegangen. Wir gucken bei Hitler nach den Schlägen des Vaters, bei Stalin nach den Schlägen des Vaters und so weiter. Aber es stimmt nicht immer. Also es stimmt nicht für ganz viele Nazis und auch in dem Fall ist sozusagen, haben die Eltern aus ihrer Sicht und für die Verhältnisse alles richtig gemacht und trotzdem ist aus dem Sohn ein Werner Best geworden, wie wir ihn heute unseligen Angedenkens unter die Lupe nehmen.
Und jetzt komme ich noch einmal zurück zu dem Matrosenanzug.
Ja.
Warum haben die auch Matrosenanzüge getragen? Weil die standen natürlich für die kaiserliche Marine. Und die kaiserliche Marine war das Prestigeprojekt des Kaiserreichs. Man muss sich das vorstellen, so eine Hochseeschlachtflotte, das war wie heute ein Atomarsenal für eine Supermacht. Das war das Zeichen, dass man eine Weltmacht war, dass man mitgespielt hat im Spiel der ganz Großen. Und das war eben der Wunsch vom Kaiser, Kaiser Wilhelm II. Er hat diese Flotte ausgebaut und das hat sich sozusagen auch ins Bürgertum übertragen. Die Jungen wollten, viele, nicht nur Matrosenanzüge tragen, sondern sie wollen auch Offiziere werden, also Marineoffiziere. Und das war der Berufswunsch damals vom kleinen Werner.
Ja, das war damals der Platz an der Sonne für das Deutsche Reich. Man wollte, wie du gesagt hast, in der Weltklasse und Weltgeltung haben. Natürlich auch im Bürgertum, es ging nicht unbedingt nur um Imperialismus und Kolonialismus so wegen des deutschen Ruhms, sondern natürlich auch ganz handfest um Profite durch Ausbeutung von Kolonien, durch Präsenz auf den See. Das war sozusagen die frühe Form der Globalisierung, an der wollte man eben teilnehmen. Und der Matrosenanzug war wie heute vielleicht ja die Jeans oder der Hoodie oder so ein Zeichen davon, dass man so global unterwegs war und nicht mehr nur seine örtliche Folklore da irgendwie trägt und Lederhosen, sondern dass man wirklich bis in die Südsee hinein und nach Afrika und Sansibar und so mobil war, jedenfalls im Geiste. Und damit war natürlich auch der Wunsch nach Prosperität. Die meisten Deutschen lebten ja damals in Armut.
Familie Best aber nicht. Also denen ging es echt gut. Der Vater ist öfters befördert worden, sind dann immer mitgezogen, waren Teil in Schlesien, dann in Dortmund. Aber wir haben ja eben schon von Traumata gesprochen. Es gibt ein Trauma. Es gibt einen Bruch im Leben des kleinen Werner. Und das ist ein Bruch, den hat er nicht nur mit allen Mitgliedern seiner Generation gemeinsam, sondern eigentlich mit allen Deutschen, Europäern fast, die damals gelebt haben. Ich Es klingt jetzt wie so ein Rätselspiel, aber es ist kein Rätsel. Es ist der Erste Weltkrieg. Ja. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs, der da reinplatzt. Und darüber können wir jetzt, würde ich mal sagen, mindestens 5 Folgen sprechen. Also Ausbruch des Ersten Weltkriegs ist das komplizierteste Ereignis fast im 20. Jahrhundert. Deswegen machen wir das jetzt nicht.
Aber du hast es gut hergeleitet. Insofern, das ist auch der Weltkrieg, die Leute in dieser Christopher Clark hat ja das tolle Buch über die Schlafwandler geschrieben. Es hat sie so überrascht, weil sie dachten, das haben wir irgendwie hinter uns. Und okay, es gibt diesen Konflikt, den lösen wir jetzt mal schnell militärisch und zeigen uns als Deutsches Reich, wer wir sind, was in uns steckt. Aber die dachten natürlich nicht, dass sie in so einen verlustreichen, langwierigen, albtraumhaften Konflikt hineingezogen werden oder hineinmarschieren. 1913 war die Welt noch in Ordnung und dann geht's abwärts.
Also erstmal ist das für Werner, wie viele Kinder in seiner Generation, er war damals 11, ne, beim Kriegsausbruch, war das ja wie so eine Art Fußballspiel, das man mitverfolgt. Wir haben sozusagen die Nachrichten von der Front so verfolgt, wie wir die Ergebnisse in der Champions League. Werner ist aber besonders, oder nicht ganz besonders, aber fällt da schon auf, weil er nämlich ganz früh gemerkt hat, dass der Krieg kein Spiel ist. Weil sein Vater schon am 4. Oktober 1914 an einer Kriegsverletzung gestorben ist, also wenige Wochen nach Kriegsausbruch. Und der Tod des Vaters, der hat diese bürgerliche Idylle komplett auf den Kopf gestellt. Und jetzt kommt etwas, da empfinde ich fast Mitleid mit diesem Jungen, weil sein Vater hat ihm und seinem Bruder einen Brief hinterlassen, wahrscheinlich sozusagen für den Fall seines Todes aufgeschrieben. Und darin hat er Werner Best und seinen kleinen Bruder aufgefordert, sich um ihre Mutter zu kümmern und patriotische deutsche Männer zu werden. Wenn das die letzten Worte deines Vaters an dich sind, das ist auch eine Last. Und der Tod des Vaters, das ist das erste Trauma im Leben von Werner Best. Und dann im Herbst 1918 erlebt er ein noch prägenderes. Und das ist wieder keine Rätselaufgabe, weil das ist das Ende des Ersten Weltkriegs. Und der endet für Deutschland ja mit einem gewaltigen Schock. Weil man gedacht hat, man würde eigentlich gewinnen.
Ganz genau. Sie waren ja noch nicht so nachrichtensüchtig und versessen wie wir. Die Truppen und die deutsche Bevölkerung hat erst viel später realisiert, dass Deutschland diesen Krieg verloren hat.
Sie haben ja schon Nachrichten konsumiert, aber das waren natürlich zensierte Nachrichten, es waren gelenkte Nachrichten, es waren Propaganda. Und die haben halt immer darauf hingedeutet, es läuft gut. Mhm. Und dann im Herbst 1918 hat die oberste Heeresleitung, also diejenigen, die diesen Krieg für Deutschland geführt haben, haben gesagt, der Krieg ist verloren und die Waffenstillstandsverhandlungen, das sollen bitte Demokraten, Politiker aus dem Parlament übernehmen. Und das ist so ein bisschen so wie, wenn eine Firma gemogelt hat, Bücher gefälscht hat, dann doch Konkurs anmelden muss und dann sagt, okay, die Verantwortung, die schieben wir jetzt auf den Insolvenzverwalter ab. Das sind eben die parlamentarischen Politiker und das hinterlässt ein schweres Erbe. Erklärt auch nicht alles, erklärt auch nicht, was danach passiert ist, aber es ist ein schweres Erbe und ein Hass auf die Siegermächte, eine Verschwörungserzählung, die Dolchstoßlegende, die besagt, es waren Feinde im Inneren, die zu dieser Niederlage geführt haben. Sie haben das Heer von hinten erdolcht, das deutsche Heer. Und natürlich der Wunsch nach Rache, der Wunsch, die Ergebnisse dieses Kriegs wieder rückgängig zu machen. Das trifft auch Werner Best, der zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt ist, in Mainz, bei dir um die Ecke.
Ja.
Und da sind ja die Franzosen, also die Sieger, viel näher als noch anderswo in Deutschland, als in Berlin, weil sie nämlich laut den Bestimmungen des Waffenstillstandsvertrages das Rheinland besetzen.
Das Reich ist am Ende. Die Franzosen haben da unendlichen Opfern auch so halb diesen Sieg verflucht in Wahrheit. Das hat sich ja kaum jemand gefreut. In Frankreich, in Paris gibt es ja den Triumphbogen, den Arc de Triomphe. Da sollen ja dann die siegreichen Truppen immer durchmarschieren, so war es geplant. Aber 1921, kurz nach Ende des Weltkriegs, beerdigen die dort einen Soldaten. Das Grab des unbekannten Soldaten gibt es noch heute, weil die sagen, dann ist das ein Grab, hier werden nie wieder Soldaten durchziehen. Ja, wir machen das daraus eine Grabstätte und wir wollen keinen Triumph und wir wollen kein nichts. Wir wollen jetzt hier pazifistisch leben, uns verteidigen, aber nicht mehr. Und auf der anderen Seite des Rheins haben eben viele, nicht alle, aber sehr viele nach Rache gesonnen, so wie unser Werner Best.
Ja, der war 15 Jahre alt. Das ist ein Alter, wo man ohnehin mit der Frage ringt, so, was will ich denn machen mit meinem Leben? Wie wollen wir leben? Und für die Generation, diese Kriegsjugendgeneration, wie man sie auch nennt, das sind eben die, die den Ersten Weltkrieg mitbekommen haben, aber zu jung waren, um dann am Ende noch daran teilzunehmen. Und für die stellte sich diese Frage natürlich ganz besonders. Und ich zitiere mal, was Werner Best dazu später geschrieben hat. Die unseren Eltern selbstverständlichen Werte der Vergangenheit, die Autorität der Fürsten von Gottes Gnaden und das von ihnen repräsentierte Vaterland waren gestürzt und konnten nicht erneuert werden. Der ringsum erlebte Individualismus, Libertinismus und Egoismus widerte uns an und schien uns die deutsche Not zu vergrößern. Deshalb sahen wir unsere Aufgabe darin, einen höheren Wert zu finden, dem zu dienen unsere eigenen Leben Sinn geben würde und zu dessen Dienst wir auch die anderen überzeugen könnten. Ich fand für mich diesen höheren Wert im Volk. Es stellt sich die Frage, was meint Best, wenn er sagt Volk?
Das Volk, in ihren Augen würde man sagen, eine rassistische Vorstellung von Volk.
Genau, wo eben zum Beispiel vor allem die Juden, die deutschen Juden nicht dazugehören. Ja, also Werner hat im Rheinland sozusagen die Folgen der Niederlage besonders direkt gespürt, weil die Franzosen eben seine Heimatstadt besetzt hatten und weil es zu wenig Platz in den Kasernen gab, haben die auch gesagt, so, wir bringen Soldaten in den Häusern von Mainzer Bürgern unter. Und das hieß, dass die Familie Best die Hälfte des Hauses den Franzosen zur Verfügung stellen mussten. Und Werner, Gymnasiast, lebt also Wand an Wand mit Menschen, die er für das Leid verantwortlich macht, die er für den Erzfeind hält und auch für diese ganzen unsäglichen Folgen in seinen Augen, also Niederlage im Ersten Weltkrieg, Ende des Kaiserreichs, Errichtung der Republik und so weiter.
Und Tod seines Vaters natürlich, ne? Der Verlust des Ernährers sozusagen, damals waren die Familien so gestrickt, dass das auf jeden Fall für alle Beteiligten, er hat es ja dann auch hingeschrieben, die absolute Armut bedeutete. Wir hatten ja nicht so einen Sozialstaat, mit, auch wenn es eine kleine Witwe, dass sowas, eine Pension reichte gerade mal, um nicht zu sterben, aber das war auch bittere Not, ja, und soziale Deklassierung. Ohne Vater war es sehr schwer.
Er hat sich dann komplett auf diesen Kampf gegen die Besatzer konzentriert, gegen den Versailler Vertrag. Das hat er zu seinem Lebensmittelpunkt gemacht, zu seinem ideellen Lebensmittelpunkt. Und in dieser Zeit, da bildet sich genau das Ideenfundament heraus, auf dem er dann später auch aufbaut, um seine Mordtaten zu rechtfertigen. Und das, wenn ich das jetzt so ganz kurz zusammenfassen muss, ist das Leben ist ein ständiger Kampf der Völker, so. Und es gibt kein Recht außer dem Recht des Stärkeren. Und wenn die Deutschen die Ergebnisse des Ersten Weltkriegs wieder revidieren wollen, dann müssen sie kämpfen. Aber dann müssen sie vor allem härter sein, kühler, sachlicher. Und das sind ja Charaktereigenschaften, die dann später auch in der NS-Diktatur sehr wichtig werden.
Heute würde man salopp sagen, da ist der ganze Mann gefragt, ja, ist voller Einsatz für die Kriegswirtschaft, für den Führerstaat, für mit allem, was man hat. Man bekommt auch sehr viel zurück später, aber in der damaligen Zeit gab es natürlich noch andere Ideen und wurden natürlich andere Themen diskutiert. Aber in so einer Provinzfamilie, die noch dazu das Oberhaupt verloren hat, radikalisiert man sich sehr schnell. In Französische Revolution, Frankreich, die Alliierten, das wird eben sehr stark mit den Juden assoziiert. Die weltweiten Verschwörungen gegen die Deutschen, wenn man auch sagt, es kann nicht mit rechten Dingen zugegangen sein, wir hätten das gewinnen müssen. Das sind finstere Mächte, die sich gegen uns verschworen haben, wir müssen uns wehren. Ne? Also diese Idee, aus Notwehr zu handeln, ja, das ist da auch ein ganz, ganz wichtiger, fataler Gedanke.
Und Werner Best wehrt sich. Also das, was er da eben als Gymnasiast und als wirklich junger Erwachsener macht, das ist schon krass. Also er ist ja auch ein guter Schüler, er ist ein guter Schüler geblieben und er hat zum Beispiel die besten Französischnoten in Mainz. Und die Franzosen, die machen so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche, ne? Die wollen auch so die Frankreich-Liebe fördern und deswegen werden Schüler, die besonders gute Französischnoten haben, ausgezeichnet und Werner Best eben auch. Aber er sagt, kurz gefasst, ihr habt meinen Vater umgebracht, von euch kann ich keinen Preis annehmen. Und das macht richtig Schlagzeilen. Also er ist dann in Mainz auch bekannt und er geht weiter auf diesem Weg. Also er wird so ein richtiger Aktivist in dem sogenannten Abwehrkampf gegen die Franzosen. Er wird sogar auch zeitweise inhaftiert, er hat Kontakt zu Saboteuren und er verschreibt sein ganzes Leben dieser Sache, diesem Kampf. Und das, was wir jetzt so hier besprochen haben, das klingt natürlich alles für uns Heutige danach, dass er ein Nazi war. Aber war er nicht zu dem Zeitpunkt. weil die Nazis waren damals noch nicht das, was wir uns darunter vorstellen.
Ja, war eigentlich schon früher Nazi, bevor Hitler Nazi wurde, könnte man salopp zusammenfassen. Aber stimmt, er hat auf jeden Fall alle Ingredienzen zusammen. Heute würde man sagen, so ein radikalisierter Einzeltäter, damals vielleicht noch unterwegs, mit hohem Gewaltpotenzial. Aber statt so jemanden zu stoppen, waren große Kreise der damaligen Gesellschaft sehr daran interessiert, sowas zu fördern und in den Dienst zu stellen. Mhm. Aber noch haben die nicht die Mehrheit.
Nee, also diese Gedanken, die er da hat, die sind in seiner Schicht, in seiner Altersgruppe, seiner Bildungsschicht total dominant. Also er ist auch Teil des besonders ja, Studentenverbandes, da steigt er auf als Funktionär, die liegen komplett auf dieser Linie. Aber die eigentlichen Nazis, also die Hitlerpartei, die NSDAP, die sind noch wirklich unwichtig Anfang der 20er Jahre. Da ist Hitler ein Schreihals in München, so wenn man das ganz zugespitzt sagt. Und diese völkisch-antisemitischen Jungintellektuellen, zu denen dann auch Werner Best gehört, die ja, die schreiben Zeitungsartikel in ihren Zeitschriften, die treffen sich in Hörsälen, in Salons, in intellektuellen Zirkeln. Und die Nationalsozialisten damals, die marschieren auf der Straße paramilitärisch, die treffen sich in Bierkellern und da wird auch mal sich geprügelt und da fliegen die Fäuste und die Gläser und so weiter. Das sind eigentlich so ein bisschen Hooligans, überfallen natürlich auch häufiger mal Veranstaltungen vom politischen Gegner. Und damit hat Werner Best erstmal gar nichts am Hut.
Heute klingt das immer komisch, aber damals waren Studenten politisch eher rechts, also Kultur der Burschenschaften.
Eher ist Kultur, gut, also die waren wirklich richtig rechts.
Die waren stramm rechts und so ja. Linke Studenten oder liberale Studenten gab es auch, aber in krasser Minderzahl. Hm. Und wer dazu gehörte, die damaligen Eliten sozusagen, wenn man was auf sich hielt, was gelernt hatte, was aus sich machen wollte, dann war man nicht sozusagen bei demokratischen Parteien, bei der Republik, da dachte man, das ist vielleicht so eine hoffentlich ein Übergangsphänomen, die Weimarer Republik. Und da kommen wieder die Verhältnisse zurück, wie wir sie im Reich hatten, was uns groß gemacht hat. Mhm. Und wahnsinnige Sehnsucht nach autoritären Strukturen, noch nicht vielleicht nach dem Führer, aber nach dem alten Ständestaat, wo der Adel was zu sagen hatte, die Armee was zu sagen hatte, die Kirche und alles andere hoffentlich verschwindet.
Ich muss aber trotzdem noch mal einmal ganz kurz zu den Nationalsozialisten springen, zur NSDAP, ja. Genauer ins Münchner Hofbräuhaus. Das ist ja eine der Top-Touristenattraktionen in München, aber es ist, was vielleicht nicht alle wissen, der Gründungsort der NSDAP. Also Hitler ist in einer Partei eingetreten, die hieß damals noch Deutsche Arbeiterpartei und im Februar 1920 im Hofbräuhaus, da hat Hitler ein 25-Punkte-Programm vorgestellt und aus der DAP, die NSDAP gemacht und damals ist auch da schon der ideologische Kern in dieser Partei fest zementiert, nämlich der Antisemitismus und natürlich vor allem der Kampf auch gegen den Versailler Vertrag. Und erst ab 1921 ist dann Hitler der diktatorische Führer dieser Partei. Kleine Episode, er macht noch so einen Putschversuch 1923, sehr dilettantisch, später so ein Gründungsmythos der Partei, aber wenn man sich damit befasst, wirklich sehr albern fast. Albern nicht, es kommen Menschen ums Leben, aber es ist dilettantisch geplant und ausgeführt. Und dann sitzt Hitler eine Zeit lang in Haft und die Zeit nutzt er ja, um Mein Kampf zu schreiben. Und selbst nach dem Putsch, da kannte man ihn zwar in Deutschland, aber seine Partei, die ist eine Zeit lang verboten, dann wird sie wieder zugelassen, die erreicht so 1928 bei den Reichstagswahlen 3% der Stimmen. Also sie wäre heute in dem grauen Balken sonstige. Aber dann passiert ein Einschnitt. Es Börsencrash in New York. Die Kurse fallen ins Bodenlose und das ist sozusagen der erste Dominostein, der dann das gesamte wirtschaftliche System, also die Weltwirtschaft praktisch an den Rand des Kollaps bringt. Und das ist eben besonders schlimm auch in Deutschland, weil dann die Arbeitslosenzahlen in die Höhe schießen. Und das ist der perfekte Nährboden für den Aufstieg der NSDAP.
Ja, beziehungsweise diese Entwicklung begünstigt natürlich auch die andere Seite. Man hat ja damals als armer Mensch und Arbeiter noch ein anderes Angebot. Das sind eben die Kommunisten und die Sozialdemokraten.
Das stimmt.
Die halt gute Krisenanalyse liefern und sagen, das ist alles super ungerecht und ihr werdet ausgebeutet und wehrt euch und mit uns zieht die neue Zeit ja. Also wir sind da die neue Kraft. Und das ist natürlich was, was unheimlich großen Kreisen enorme Angst macht. Ne? Kann es einen linken Putsch geben? Das ist in ganz Europa gleich, diese Angst vor den Kommunisten, der kommunistischen Übernahme, weil man weiß, okay, die Wirtschaft ist sehr ungerecht aufgestellt, Vermögensungleichheit herrscht, Arbeitslosigkeit, Inflation machen den Leuten zu schaffen. Und wie verhindern wir, dass sie zu den Kommunisten gehen?
Das stimmt. Sie gucken erstmal, die bürgerlichen Parteien halten die Nationalsozialisten nicht für so gefährlich wie die Kommunisten. Die stehen ihnen dann doch irgendwie näher. Aber ich wollte noch einmal sagen, wie diese Wirtschaftskrise sich in den Wahlergebnissen auswirkt. Das ist wirklich so, als würde man das Licht anschalten. Also von 3% auf 18% schießt die NSDAP zwischen 1928 und 1930. In der Zeit, Werner Best, der hat dann studiert, der hat promoviert, der ist Amtsrichter geworden, hat mit den Nazis immer noch nichts zu tun. Aber dieser, dass da plötzlich bei der NSDAP das Licht angeht, jetzt in was die Wahlerfolge angeht, 18% sind, glaube ich, zweitstärkste Kraft hinter den Sozialdemokraten. Nagel mich nicht fest, aber sie sind ganz vorne mit dabei. Das ändert alles. Ich lese dir mal kurz vor, was er geschrieben hat. Die Massenwerbung der NSDAP und ihr ganzer Stil waren mir unsympathisch. Da jedoch die erste Möglichkeit, Revolution von oben, sich nicht erfüllte und immer unwahrscheinlicher wurde, andererseits der Wahlsieg der NSDAP vom September 30 die Möglichkeit aufzeigte, dass auf diesem Wege etwas erreicht werden könnte, trat ich ohne einen führenden Nationalsozialisten zu kennen und fast ohne nationalsozialistische Versammlung besucht zu haben, als bewusster Septemberling am 1. November 1930 in die NSDAP ein. Septemberling, das ist eigentlich schon fast ein Schimpfwort, und Werner Best zeigt sich hier als Karrierist. Er hat einfach gesagt, na gut, dann setze ich halt auf dieses sehr viel erfolgreichere Pferd. Richtig rechts war Werner Best schon vorher, aber jetzt ist klar, er ist ein richtiger Nazi. Ich fasse das nochmal zusammen. Also wir befinden uns nun am Ende des Jahres 1930. Die Weltwirtschaftskrise, die ungefähr ein Jahr zuvor mit dem Börsencrash in New York begonnen hat, die hat in den USA die große Depression entfesselt, und diese Krise, die bahnt sich jetzt auch ihren Weg nach Deutschland. Es gibt auch einen wirtschaftlichen Abschwung, und deshalb feiert eine rechtsradikale Partei einen krassen Überraschungserfolg. Die NSDAP, die war bis dahin eher so eine randständige Pöbelpartei, die ist jetzt im Mainstream angekommen. Und Werner Best, der mittlerweile Mitglied der NSDAP ist, der ist mittendrin und nimmt auch fix eine führende Rolle in der Partei ein. Also der schießt praktisch in der hessischen NSDAP, das ist ja sein Heimatverband, da schießt er praktisch sofort an die Spitze oder wird da sofort eine ganz wichtige Figur. Kleine Anekdote, damit das jetzt nicht so wirkt, als wäre er so eine Art Politikmönch gewesen. Er hat dann auch in dieser Zeit die Tochter eines Zahnarztes geheiratet und er wird dann auch 5 Kinder bekommen. Also er hatte auch ein ganz normales bürgerliches Leben. Darüber wissen wir nicht so viel, das hat er auch abgeschottet. Aber er ist jetzt nicht so wie Hitler, der ja sich bewusst sozusagen als lediger Heiland sozusagen stilisiert hat. Also er ist einfach ein ganz, also bürgerlicher Jurist mit Familie und Kindern. So, jetzt ist die NSDAP richtig erfolgreich und natürlich reden jetzt auch alle über die NSDAP, vor allem die etablierten Parteien. Wie soll man sich jetzt gegenüber diesen Extremisten verhalten? Soll man sie ignorieren? Soll man sie bekämpfen? Oder soll man mit ihnen koalieren?
Das sind Fragen, die wir uns heute auch stellen.
Absolut.
Kann man sowas nutzen? Kann man so eine Partei, so eine soziale Energie nutzen, um vielleicht andere in Schach zu halten? Das war damals so ein bisschen das Kalkül im Hinblick auf die KPD und die SPD. Hitler hat schon sehr früh in seiner Karriere immer große Spenden bekommen und großen Zulauf auch in Salons gehabt. Man hat ihn gerne eingeladen, weil er eben so ein kurioser Mensch war. aber hat ihn völlig unterschätzt und hat völlig unterschätzt, dass, wir haben über Mein Kampf geredet, dass das tatsächlich ein Programm ist, diese wirre Schrift. Und er sprach ja auch diese Antisemitismus, Hass auf Parlament und Demokratie, Hass auf die Alliierten, ja, dass die Starken die Schwächeren eben fressen und so. Das waren so ein bisschen wissenschaftlich verbrämte, so ein Gedankengemisch, was sich die Leute zurechtgelegt haben, um aus der Krise der Zeit ein bisschen rauszufühlen, sich besser zu fühlen, einen Ausweg zu sehen. Und er hat natürlich, wie wir heute wissen, in den Abgrund geführt. Damals haben es natürlich auch schon viele gewusst, aber die waren in der Minderheit. Und heute unheimlich viel von dem, was wir Aufstieg der extremen Rechten damals studieren, ist ein Echo für die Gegenwart.
Absolut. Ich finde, was jetzt passiert, wirklich faszinierend. Ich wusste das nicht. Und als ich das gelesen habe, also dieses Echo, das du angesprochen hast, das habe ich körperlich gespürt. Weil es ist so, es gibt in der Regierung, in der Reichsregierung, der Reichskanzler Heinrich Brüning aus der konservativ-katholischen Zentrumspartei, der sagt, ich bräuchte eigentlich einen Koalitionspartner. Das wäre gut, dann würde ich meine Regierung auf eine breitere Basis stellen. Und er überlegt wirklich, mit der NSDAP zusammenzugehen. Und da machen sie so eine Art Testcase und das soll eben Hessen sein, also der Landesverband, wo Werner Best aktiv ist, weil da wird dann im November 1931 gewählt. Mal gucken, ne, ob das sozusagen eine Eintagsfliege war, dieser Erfolg bei den Reichstagswahlen. Und nee, war er nicht, weil nämlich bei diesen regionalen Wahlen die NSDAP wieder unglaublich punktet. Also da ist sie sogar mit Abstand die stärkste Partei. Und dann passiert, was passiert. Die Brandmauer, würde man heute sagen, die wird gar nicht eingerissen, die gibt es gar nicht. Die beiden Seiten, also das Zentrum und die NSDAP, starten Koalitionsgespräche. Und weil Werner Best mittlerweile so eine wichtige Figur ist, führt er die auch für die NSDAP. Und es scheint sogar, dass die sich einig werden könnten. Aber dann platzt eine skandalöse Nachricht in die Öffentlichkeit und es werden Unterlagen publik. Heute würde man sagen, das war ein Leak.
Geleakt, ja.
Und das sind die sogenannten Boxheimer Dokumente. Boxheimer Hof ist, glaube ich, ein Ort irgendwo in Südhessen, weißt du besser als ich.
Eine Kneipe, ja.
Es ist eine Kneipe in Hessen. Und diese Dokumente, die sind deshalb so wichtig, weil da was ganz anderes drinsteht, als was die führenden Nationalsozialisten sonst so sagen. Da geben die sich immer, wir wollen die Macht auf legalem Wege ergreifen, wir wollen keinen Umsturz, das mit dem Hitlerputsch, das hat uns gelehrt, ne, das machen wir nicht nochmal. Aber in diesen Boxheimer Dokumenten, ja, da steht neben sehr viel juristischem Klein-Klein eben auch, wie sie die Macht ergreifen wollen. Im Falle eines kommunistischen Putschversuchs wollen sie selbst die Regierungsgewalt an sich reißen, den Notstand ausrufen und dann jeden Widerstand, so heißt es nämlich in den Dokumenten, Widerstand wird grundsätzlich mit dem Tode bestraft. Und das ist ein Erdbeben, wie man sich vorstellen kann.
Und das sind die Pläne von Dr. Best.
Ja, es ist Dr. Best. Dr. Best hat die geschrieben, er hat sie nicht aufgeschrieben, um sie zu veröffentlichen. Sie sind eben geleakt worden, aber er hat damit einen riesigen politischen Skandal ausgelöst. Also ganz Deutschland spricht darüber. Ein wunderbares Zitat habe ich gefunden. Das SPD-Blatt Vorwärts schreibt über die Nazis, regieren heißt für diese Leute, andere erschießen zu lassen.
Stimmt, ja, war auch die Wahrheit. Wenn du damals einen anderen Nazi dir anschaust, wie Josef Goebbels, der Chefpropagandist, das war die Benutzeroberfläche als Friedensengel unterwegs und sie wollten alle in eine bessere Zeit führen und setzten auf sozusagen die Einsicht und die Kraft des besseren Arguments. Das ist die eine Sache bei Nazis, deswegen ist dieses mit rechten Reden auch so schwer, die lügen halt. Ja, Hitler lügt praktisch den ganzen Tag und hier bei diesen Boxhagen-Dokumenten sehen wir eben, haben wir eine der seltenen Fähigkeiten, wo man schon sehr früh gesehen hat, dass die nicht nur Gewalt anwenden, sondern auch über Gewalt nachdenken, Gewalt theoretisieren, Gewalt hochhalten und das eben insgeheim tun aus rein taktischen Gründen.
Genau das hat die deutsche Öffentlichkeit im Herbst 31 gelernt durch die Dokumente. Und diese Koalitionsverhandlungen, die ich eben erwähnt habe, die sind dann natürlich bald darauf eingestellt worden. Das Projekt war vom Tisch. Und für Best kam dann nämlich raus, dass er der Autor war, war das natürlich sehr peinlich. Also er hat der NSDAP da wirklich eine Schlappe zugefügt und dann meldet sich Hitler und sagt, Herr Best, kommen Sie mal nach München in die Parteizentrale, ich muss mit Ihnen sprechen. Und es ist jetzt nicht überliefert, was Best da vorher gefühlt hat, aber das war ihm sicherlich nicht angenehm.
Es war ihre erste Begegnung, die kannten sich noch nicht.
Mhm. Nein, genau, sie kannten sich noch nicht. Also er hatte noch nie mit ihm gesprochen und das war sicherlich nicht die beste Gelegenheit für ein erstes Treffen. Aber, und das verrät auch ganz viel über Hitler, Hitler sagt nicht, schreit ihn nicht an, schmeißt ihn nicht aus der Partei, sondern sagt nur, da, das ist jetzt ungünstig zu diesem Zeitpunkt, aber eigentlich merkt er sich den Namen Werner Best, weil er nämlich denkt, der Typ, solche Leute können wir gebrauchen. Der ist hart, der ist sachlich, der ist fähig und offensichtlich ein überzeugter Nationalsozialist. Und deswegen ist dieser vermeintliche Fauxpas für Best eigentlich ein Karrieresprung. Mhm. Weil er nämlich jetzt bei den Nationalsozialisten bekannt ist als eher harter Hund. Der hat, heute würde man sagen, er hat Street Cred bei den Straßenhooligans der NSDAP gesammelt und dementsprechend eigentlich ein Gewinn. Und jetzt könnte man natürlich sagen, sehr nette Anekdote, wusste ich nicht, aber jetzt vergesse ich die Boxheimer Dokumente wieder. Sollte man nicht tun, weil jetzt kommt die Ironie dieser Geschichte, weil wir wissen ja, am 30. Januar 1933 gelangt Hitler tatsächlich an die Macht. Er bildet eine Koalitionsregierung, nicht mit dem Zentrum, sondern mit der nationalistischen DNVP. So, und das ist alles ganz legal. Aber dann brennt der Reichstag. Und als angeblicher Brandstifter wird ein niederländischer Kommunist, Marinus van der Lubbe, festgenommen. Und das ist nicht nachgewiesen, dass er das wirklich war, aber die Nazis sagen jetzt, das ist doch genauso, wie es in den Boxheimer Dokumenten geplant worden ist, ein kommunistischer Putschversuch. Und jetzt sagen wir Notstand, Notverordnung und jetzt wird durchgegriffen. Und genau das machen sie. Sie nutzen den Reichstagbrand, um eine Notverordnung vom Reichspräsidenten zu bekommen. Die Notverordnung zum Schutz von Volk und Staat, auch so ein lügnerischer Titel. Und den nutzen sie dann, um die Grundrechte auszuhebeln und Konzentrationslager zu errichten und einfach eine Diktatur zu errichten.
Die Deutschen waren damals ja auch nicht besonders parlamentsfreundlich, sondern sehr, sehr skeptisch gegenüber den Parteien und der Schwarzbude. Das heißt, dieser Antiparlamentarismus bereitet dem auch so ein bisschen den Boden. Man dachte, okay, endlich wird da mal aufgeräumt. Und das hatte Best sozusagen, ist ja völlig auf dieser ideologischen Schiene und bereitet das, wie du es gesagt hast, für die vor, nach so, ja, den juristischen Schein wahrend. Heute wissen wir, dass das der Weg war in die Gewaltherrschaft. Aber das war den Nazis ja absolut recht.
Das Perfide, finde ich, an dieser Masche ist, auf der einen Seite sieht es halt so legal aus. Das war ja dem Bürgertum auch sehr wichtig. Man muss alles seine Ordnung haben. Keine Revolution, das hatte man, das war unfein. Und gleichzeitig setzt es so gut auf diese Ängste, die du geschildert hast. Nämlich diese Angst vor den Kommunisten. Also sozusagen die Angst vor den Kommunisten nutzen, dann so einen pseudolegalen Prozess aufsetzen, der dann aber in einer Terrorherrschaft endet. Das ist wirklich perfide, aber also auch irgendwie gut gemacht. Also das ist natürlich in Anführungsstrichen. Ganz kurz, Werner Best macht natürlich Karriere in der frühen NS-Zeit. Also der wird sofort Polizeichef. In Hessen ist er gerade 29 Jahre alt. Darf man auch nicht vergessen, wie jung diese Nationalsozialisten alle sind. Also Hitler ist 44, als er Reichskanzler wird. Nee, 43. Und Heinrich Himmler, von dem wir nachher noch hören werden, der ist 33. Also das sind junge Männer. Und also eine enorme Karriere. Und was macht er in Hessen? Er errichtet ein erstes KZ, KZ Osthofen, in einer stillgelegten Fabrik. Und das wird, kannst du dir vorstellen, natürlich schnell auch ein Symbol des Schreckens. Kleine Zusammenfassung, jetzt sind die Nationalsozialisten an der Macht und haben eine Diktatur errichtet. Und auch so eine Vorstellung, die ich früher hatte, vielleicht vor meinem Studium, war, die Nationalsozialisten, das ist so ein monolithischer Block, ne? Das ist eine Maschine, der Führer sitzt sozusagen an den Reglern und gibt bis ins Kleinste durch, was da passieren sollte. Und so ist es ja nicht. Es ist chaotisch. Es gibt verschiedene Machtzentren, parallele Zuständigkeiten, Ambitionen, die sich überschneiden. Und wenn ich es jetzt mal vereinfachen muss, dann würde ich sagen, es gibt zwei Gruppen. Auf der einen Seite stehen diese alten Nazis, diese raubeinigen Straßenkämpfer, das ist die SA, die damals schon die kommunistischen und sozialdemokratischen Veranstaltungen gestürmt hat und da sich geprügelt hat. So, und die wollen jetzt endlich eine Belohnung. Die wollen jetzt Beute machen. So, und ihr Anführer, das ist Ernst Röhm, der träumt sogar davon, dass man die SA, diese Miliz zur eigentlichen deutschen Armee macht. So, der will sozusagen die SA aufwerten. Und das andere, der andere Machtfaktor ist eben diese neue NS-Elite. Die wird zum Beispiel durch Heinrich Himmler repräsentiert, durch die SS. Und das ist das Lager, zu dem sich natürlich Werner Best hingezogen fühlt. Und er tritt dann auch der SS bei. Und er kriegt sogar bald einen Anruf von Heinrich Himmler, dem Reichsführer SS. Und er sagt, ich glaube, du solltest für mich arbeiten.
Auch ein hochbegabter, promovierter Mann aus sehr gutem Elternhaus, Lehrersohn, der auch viele Parallelen zu Werner Best hat, auf was anderes hätte machen
Absolut.
Können, arbeiten.
Absolut.
Sozusagen keine Entschuldigung aus dem Hintergrund, Entschuldigung sowieso nicht, aber keine Erklärung oder keinen Rekurs. Es ist ein großes Rätsel, die größte Grausamkeiten des 20. Jahrhunderts einfach aus ideologischen Gründen aus sich selbst heraus zu entwickeln. Und da ist Heinrich Himmler immer ein ganz, 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 ganz starkes Beispiel dafür. Und Werner Best könnte sein Seelenverwandter sein.
Ja, die beiden sind auf jeden Fall auf einer Wellenlänge. Die verstehen sich auch gut. Und sozusagen, das ist auch einer der Gründe, warum Werner Best da einen Posten bekommt. Er wird Organisationschef im SD, das ist der Sicherheitsdienst. Also man kann kurz sagen, es gibt eine Triade des Terrors, nenne ich sie mal, im NS-Staat. Das ist die Gestapo, die politische Polizei und den Sicherheitsdienst. Der Sicherheitsdienst ist eigentlich wie so eine Art Parteigeheimdienst. Sie soll gucken, dass in der Partei und in der Nazi-Bewegung, dass da alles mit rechten Dingen vor sich geht. Und was jetzt passiert, jetzt sind wir im Frühjahr 1934, da geraten diese alten SA-Haudegen um Ernst Röhm in das Visier so von Himmler, der SS, vom SD, weil nämlich der Röhm lässt immer noch seine Schlägertruppen marschieren, der macht sozusagen deutlich, dass er sich nichts sagen lassen will und das gefährdet diesen Anspruch, den das NS-Regime jetzt hat, nämlich für Ruhe und Ordnung zu sorgen und vor allem sich auf den Krieg vorzubereiten. Und so der Hooligan-Style ist nicht mehr das, was jetzt gefragt ist. Und deswegen befiehlt Adolf Hitler den Gegenschlag und einer der Männer, der ihn ausführt, ist Werner Best. Also er sammelt Informationen, er beobachtet SA-Führer, er legt Namenslisten von besonders gefährlichen Personen an. Das sind eigentlich Mordlisten. Und er findet zwar keinen Beweis, dass die SA jetzt irgendwie sowas wie einen Putsch oder ähnliches plant, aber das ist Hitler egal. Und dann hält auch noch sein konservativer Vizekanzler Franz von Papen eine kritische Rede und da entscheidet er so, jetzt wird losgeschlagen. Und deswegen beginnt am 30. Juni 1934 eine brutale Mordaktion, die sogenannte Nacht der langen Messer. Vielleicht schauen wir uns mal an, was konkret passiert ist. Also es ist ein Sommermorgen in München. Es ist sehr früh, aber trotzdem sind zahlreiche Männer in dieser braunen, ich würde sagen ziemlich hässlichen Uniform der SA unterwegs. Die gehen zum Bahnhof oder die steigen in Autos oder LKWs. Die haben alle ein Ziel. Und zwar ist das das etwa eine Stunde entfernte Bad Wiessee. Ich glaube am Tegernsee, kann das sein?
Ja.
Und da ist ihr Chef, der Ernst Röhm, zur Kur in der Pension Hanselbauer.
Gibt es, glaube ich, heute noch. Jedenfalls, oder das Haus gibt es noch.
Da ist hoffentlich eine Gedenkstätte. Jedenfalls, die gehen da alle hin, weil Adolf Hitler befohlen hat, wir werden uns da am 30. Juni 1934 treffen. Ich muss mit euch reden. Und das ist eine Falle. Aber das wissen die Männer der SA, die da alle hinfahren, natürlich nicht. Und an diesem Morgen ist auch Werner Best in München. Und er betritt die Zentrale des SD in München. Und er trägt die schwarze Uniform eines SS-Sturmbannführers mit der Dienstmütze, an der dieser Totenkopf prangt. Und der möchte von diesem Ort aus diese Mordaktion koordinieren. Also er ist in sowas wie die Spinne im Netz an diesem Tag. Und er sitzt dann im Büro mit Mitarbeitern und da läuft ein Fernschreiber und er wartet darauf, dass da sozusagen ratternd die Befehle aus Berlin eintreffen. Und wenn die dann kommen, dann berät er, wer muss sterben, wer soll leben. Dann vermerkt er das auf seiner Todesliste mit einem Kreuz und dann gibt er die Befehle, wer diese Aufgabe auszuführen hat. Und in München selbst sterben so insgesamt 28 Personen, im Rest des Reiches möglicherweise sogar bis zu 200. Und darunter sind auch, weil auch einige Konservative unter den Opfern sind, auch Weggefährten aus Bess Studententagen. Also zum Beispiel der Redenschreiber des Vizekanzlers Franz von Papen, den kennt er gut aus seiner Unizeit, der wird ermordet in dieser Zeit. Was er wahrscheinlich nicht weiß, ist, was sich schon am frühen Morgen des 30. Juni 1934 abgespielt hat. Da ist nämlich Hitler persönlich mit Goebbels und noch einigen Begleitern in diese Pension Hanselbauer gefahren, um Ernst Röhm eigenhändig zu verhaften. Und warum macht er das? Weil Ernst Röhm nicht irgendein Nazi ist, sondern Ernst Röhm ist sein engster Weggefährte, sein Dudesfreund. Also die sind wirklich befreundet gewesen. Sie haben zusammen die NSDAP und die SA groß gemacht. Also es ist ein Mann, dem er sehr viel verdankt. Zudem ist er Führer dieser SA, dieser Bande von Straßenkämpfern. Aber die ist Hitler jetzt zu mächtig geworden.
Und Ernst Röhm ist ein homosexueller Mann. In den Nazikreisen, in der SA ist das auch bekannt. Und das passt dann auch ab diesem Zeitpunkt nicht mehr ins Bild und wird dann natürlich gegen ihn verwendet.
Absolut. Hitler hat das natürlich gewusst. Er hat das lange geduldet, solange Röhm noch nützlich war. Aber jetzt, wo er sich entschieden hat, ihn aus dem Weg zu räumen, wird das natürlich instrumentalisiert. Und Hitler stürmt an diesem Morgen mit entsicherter Pistole in das Schlafzimmer von Ernst Röhm. Ernst Röhm schläft noch, hat den Schlafanzug an, erschrickt und Hitler schreit, du bist festgenommen, Verräter. Einige sagen, er hätte auch noch eine Hundepeitsche bei sich gehabt. Und Ernst Röhm wird dann verhaftet, in ein Auto gepackt und nach München gefahren, nach Stadelheim, ins Gefängnis. Und da gibt man ihm die Möglichkeit, sich selber zu erschießen. Das lehnt er ab und dann wird er ermordet. Und er ist einer von den etwa 200 Toten dieser brutalen Mordaktion. Und Werner Best, der ja an entscheidender Stelle mitgearbeitet hat, der hat in diesen Tagen alle Brücken hinter sich abgebrochen, wie Ulrich Herbert schreibt. Er ist jetzt durch das Band der mörderischen Komplizenschaft mit Himmler und Hitler verbunden. Da kommt er nicht mehr raus. Und er hat eine neue Rolle gefunden. Er ist jetzt ein Mörder, der nicht mehr selbst den Abzug drückt, sondern der praktisch vom Schreibtisch aus mordet. Und dieser Methode bleibt er treu. Nur die Opferzahlen ändern sich. Aus ein paar Dutzend Toten werden bald schon Tausende. Und wie das passiert und wie Best damit davonkommt, dafür müssen wir uns einige Zeit nehmen. Und das machen wir in der zweiten Folge zu Dr. Werner Best. Was bisher geschah, ist eine Produktion von Wondery und One Pot Wonder. Wir sind Joachim Telgebüscher und Nils Minkmar. Für One Pot Wonder, Redaktion Lukas Sam Schreiber, Sounddesign und Video Vince Oliver und Tim Kleikamp, Online-Redaktion Melissa Wolf. Für Wondery, Series Producer Simone Terbrack, Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis. Als Prime-Mitglied kannst du neue Folgen von Was bisher geschah ohne Werbung bei Amazon Music hören. Lade jetzt die Amazon Music App herunter.